Da wollte ich vielleicht nicht so klassisch eine Predigt halten in Form des Monologes, aber Gedanken zur Anregung vielleicht, eure Meinung auch hören zu den Sachen, die sehr aktuell sind. Das heißt, was geschieht heute unter uns in der Welt? Was sagt die Bibel? Welche Position nimmt die Welt und welche Position soll unsere Gemeinde haben, weil es so viel Verwirrung heute gibt hier. Deswegen ist es immer schwer, die Wahrheit in diesem Dschungel an verschiedenen Informationen, sich widersprechenden Informationen, einen klaren Weg zu finden. Als Jesus von dem Pilatus stand, sagte er, wofür bin ich gekommen? Um Zeugnis der Wahrheit abzulegen. Und der Pilatus, der symbolisiert politische Macht, sofort, was ist Wahrheit? Und wenn wir heute hören das Wort Wahrheit, es gibt absolute Wahrheit, relative Wahrheit, aktuelle Wahrheit, Zeitwahrheit, meine Wahrheit, deine Wahrheit, ihre Wahrheit, man versucht das Thema zu relativieren. Aber das war nicht der Gedanke, als Jesus sich darüber geäußert hat. Wenn wir uns rumherum umschauen, dann einerseits sind wir froh, dass wir so viele Jahre im Frieden hier, Wohlstand in Frieden leben können. Aber wir wissen, dass es nicht überall so ist. Und auch wenn wir keine kriegerische Auseinandersetzung hier auf diesem Territorium jetzt hier in Deutschland haben. Trotzdem wissen wir, dass es unterschwellig eigentlich kocht. Damit es nicht wird wieder meine Meinung, deine Meinung, ich werde zitieren, eigentlich damit wir wissen ganz einfach, wer darüber, und das sind meistens Leute, die Überblick haben, weil sie sind in der oder waren in der Position, wo sie natürlich Möglichkeit haben, dann etwas mehr zu sehen und zu wissen als der durchschnittliche Bürger. Fokus vor 10 Jahren. Danke. Die neue Welt.
Lieber aus der Flasche trinken, nicht?
Das ist meins.
Okay.
Die neue Welt. Unordnung. Aber wir hören überall über neue Weltordnung, ja. Was bedeutet das Wort Babylon?
Verwirrung.
Verwirrung oder ein anderes Wort, Synonymwort für Verwirrung? Chaos, ja. Tor der Götter oder auch Chaos. Jedes System, auch politisches System, hat seine leitende Ideologie. Und wir haben leitende Ideologie bei uns unter Christen und Adventisten, und die ist gefunden in Johannes, heute kämen wir fast so weit, in Johannes 3, 16. Dass der ganze Sinn der Religion besteht darin, dass Menschen sind in Ungnade gefallen bei Gott, dadurch, dass sie sich für das Böse entschieden haben, für den Satan. Und Gott hat sich anscheinend zurückgezogen. Das heißt, Gott hat uns den freien Willen gegeben, wie wir leben, was wir tun. Und das hat aber bestimmte Konsequenzen. Und weil in diesem Zustand keine konnte gerettet werden, Gott hat sich einen Plan, sagen wir, mit, haben wir heute besprochen, mit Jesus Christus und Heiligen Geist besprochen, wie das Problem der Sünde zu lösen ist, wie kann man den Menschen Chance geben, wieder in Glückseligkeit und Harmonie mit dem Heiligen Wesen und mit Gott zusammen zu leben. Aber wir wissen, dass der Satan, wie man sagte, schon ein Affe Gottes ist und alles nachmacht und stellt daneben. Ne? Wenn Gott sagte, 7 ist meine Zahl, der Teufel macht 6. Wenn Gott sagt, Sabbat ist Ruhetag, sagt er, neben Sonntag ist, nicht? Und es gibt eine echte Dreieinigkeit und eine falsche Leben wir uns. Es gibt eine echte Gemeinde und viele falsche Gemeinde. Es gibt eine, oder es soll sein, eine echte Einheit unter Christen und eine falsche Einheit. Ja? Es gibt einen echten Gesetz Gottes und es gibt einen korrigierten oder modernisierten, ne? Angepassten an die heutige Zeit, natürlich Gesetz. Ne? Es gibt einen echten Frieden, von dem Jesus spricht, dass er stellen will. Und es gibt einen falschen. Es gibt eine echte neue Welt, die Zukunft. Und man versucht jetzt hier auf diese Planeten zu machen. Wir können auch fortführen eigentlich, dass es wirklich so ist. Die Frage, wie bald ist bald? Jesus sagte, ich komme bald. Wie sollen wir das Wort bald verstehen?
Plötzlich.
Plötzlich, was noch? Unerwartet, ja. Also eher als im Sinne von der Zeit, ganz kurz. Ne? Und wie wäre es, wenn Gott einen festen Punkt gesetzt hat, sagen wir so, ich komme dann in 2040 Jahre. Da Leute würden sagen, nein. Ich weiß noch, als ich 15, 16 war oder 20, so in eurem Alter, dachte ich, das Leben ist unendlich lang, nicht? Das ist fast ewig, ne? Ruckzuck ist das Leben vorbei. Wir wissen, dass natürlich Zeit bei uns ist natürlich, und alle Propheten auch, der Psalmist David, sagen wir, das Leben ist sehr kurz, nicht? Wie Gras, nicht? Also gestern waren wir da, heute sind wir nicht mehr da und das ist alles. Deswegen spielt sehr große Rolle, es wird uns mehrmals betont, wir sollen uns mit den Gedanken, wie nutzen wir Zeit, Carpe Diem, ne? Also was mache ich in diesem Tag, wie nutze ich die Zeit, soll sehr, sehr wichtig sein, weil Zeit ist natürlich ein Gut, was man nicht nachholen kann oder dazukippen oder dazugeben. Ne? Öffnen wir die Offenbarung, Johannes, das ist Offenbarung Gottes, nicht Johannes, durch seinen Diener Johannes uns weitergegeben. Und dann lesen wir 17. Kapitel. Das 17. Kapitel und Verse 1 bis 6 erstmal. Und das geht jetzt von einem der sieben Engel, sagte, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Was ist die Hure?
Babylon.
Ja, die abgefallene Kirche, Christentum. Und weiter, und was sind die Wässern? Der Engel erklärt auch. Völkernationen, ja. Mit der die Könige die Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht, die welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Also das Bild ist diese Frau mit dem goldenen Kelch, ne? Und voll unreinen Sachen hier. So, was symbolisiert Unzucht im Sinne der Bibel? Die alten Propheten haben es häufig das genannt, Jeremia und Jesaja, Ezekiel. Also Untreue. Ne? Also man ganz einfach ist nicht, genau, nicht Gott ist nicht treu. Weiter. Und dieser Wein symbolisiert diese ganze falsche Ideologien und Lehren und ganz einfach, was man versucht, den Menschen und den Königen schön zu gießen, um sie betrunken machen. Das heißt, man hat nicht klares Bild, um es so zu verstehen, wie Gott es sehr gern hätte. Ne? Und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen und voll Namen der Lästerung war und die sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Das können wir von früher schon, aus anderen Stellen, nicht? Also aus dem Buch Daniel auch hier. Diese Frau symbolisiert, Frauen symbolisieren was?
Gemein.
Gemein, also Das sind die Bräute Gottes. Ne? Und es gibt einige, die untreu geworden sind. Da ging so weit, dass sie ganz einfach nicht nur mit einem, noch sehr vielen Unzug getrieben haben. Und die werden ganz einfach in diesem Fall als Huren genannt hier. Und die sitzt auf einer, die hat so ähnliche Farbe. Das ist Farbe Blut. Ne? Hier, rot alles, schuldig. Also schuld. Die Frau ist schuldig und das Tier ist auch schuldig. Ne? Und wir wissen ganz einfach aus dem Mittelalter, wie sieht das aus? Wer hat ausgeführt die ganzen Morde und Folterungen und so weiter? Wer hat es ausgeführt? Der Staat. Aber durch Befehl der katholischen Kirche. Nicht? Die Inquisitoren kamen und wer, wenn ein Bürgermeister oder ein König nicht mitmachte. Nicht? Und deswegen beide, in meinen Augen auch, machen sich hier schuldig. Ne? Und da lesen wir weiter, dass wie sie gekleidet war und Gold und Edelsteine und Perlen symbolisiert, dass es hier auch finanzielle Position ist, natürlich Geld und dass man in der Lage ist, natürlich diese Macht auszuüben. Und die hat den goldenen Becher in der Hand von Gräueln und Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf diesem Name war geschrieben, erstmal Geheimnis, dann Babylon, Chaos, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Kirche. Wenn die Frauen sind Kirchen, und da steht hier, die Kirchen müssten, die abgefallene Kirche, müssten auch eine Mutter haben. Das bedeutet, die ursprünglich war oder die am Anfang war, diese ganze, sagen wir, diesen ganzen Abfall zu starten und durchzuführen. Finden wir sowas? Gibt es Beweise dafür? Wenn Sie in Rom sind und dann schauen Sie auf Lateranen Palast, wo viele Konzile stattgefunden haben, da steht oben, dass die katholische Kirche ist Mutter aller Kirchen. Das bedeutet, sie geben ganz klar, wer der Chef ist, also, und wer das Sagen hat und wer ursprünglich ist eigentlich die Mutter. Das geben sie schon allein, nicht? Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu und ich wunderte mich sehr, als ich das sah. Ganz klar? Mittelalter, wie viele Menschen wurden umgebracht? Die Welt war klein, nicht? Also erste Milliarde war im Jahre 1800, zweite Milliarde 1900. Zu Zeiten Jesu waren etwa 80 Millionen Menschen. Und dann, in diesen, sagen wir, wo nur Millionen Menschen waren, die Kirche hat geschafft in den Jahren, es gibt keine genaue Statistiken, aber zwischen 50 und 100 Millionen Menschen wurden da umgebracht, aus den religiösen natürlich Hetze. Nur Islam hat mehr gemacht, nicht? Obwohl das auch, wird behauptet, sehr friedliche Religion, da gehen etwa 200 Millionen aufs Konto, nicht? Vom Islam. So, dann weiter lesen wir das Vers noch 9. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind die sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Es gibt ein paar Interpretationen. Eine, die gängigste, sagte, wo hatte Rom? Rom sitzt auf sieben Bergen und auf einem von diesen Bergen oder Hügel. Olivenberg ist auch ein Hügel, nicht? Jerusalem liegt nicht auf dem Berg, auch ein Hügel ist, natürlich ein paar hundert Meter, ne? Aber wird so genannt. Ne? Und auf einem von den Vatikanus, also wahrsagende Schlange, genau übersetzt, nicht? Liegt natürlich Stadt Vatikan. Das ist ganz einfach, so kann man es erkennen. Und dann weiter lesen wir 12,13 im gleichen Kapitel. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen die Macht, die Könige, für eine Stunde zusammen mit der Tür. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. So, diese Könige symbolisieren irgendwelche Einigung, nicht? Weil es steht, die sind sich einig. Also so 10 Könige, die zusammen alle einig sind, das gibt es selten. Ne? Vielleicht 2 oder 3 können sich gut verstehen. Aber diese Zahl steht natürlich für eine große Gruppe, für eine große Menschen. Und die werden sich einig. und die werden mit dem Lamm Krieg führen. Also diese menschliche Einigung mit dem Tier, wir sprechen von einer neuen Weltordnung. Wenn wir sprechen von einer neuen Weltordnung, da muss ja auch eine alte Weltordnung sein, oder? Vom Neuen, wenn wir sprechen, muss auch alt sein. Nicht? Ist die Frage jetzt, was war die alte Weltordnung? Wovon sprechen Sie? Das hören wir mal und wieder im Fernseher, aber keiner erläutert diese Begriffe. Nicht? Das wird nur so in Luft gesprochen und gelassen. Was war die alte Weltordnung? Wer hat früher, gehen wir Jahrhunderte zurück, wer war an der Macht? Zwei Mächte waren ganz stark. Eine, die Monarchen, die Adligen, ne, Aristokratie. Ne? Sie hatten das Sagen. Und die zweite Macht war Heilige Römische Reich. Und Deutschland ist auch hier, ne, unter diesen Fettichen. Ne? Also das, eigentlich die zwei Mächte haben alles kontrolliert. Und dann haben wir, da kam Martin Luther. Und er stellte alles auf den Kopf. Er war nicht allein. Natürlich, er war in der Mitte der Reformation. Vor ihm waren einige, nach ihm waren einige, nicht? Aber der war, sagen wir, der Größte, der auch politischen Umsturz machte. Warum? Weil Deutschland teilte sich in der Mitte. Und dann Teile Europa, nicht? Der Norden wurde lutherisch, protestantisch, ne? Und der Norden blieb katholisch.
Süden.
Der Süden blieb katholisch, ja. Ja, und jetzt die Frage, gut, die alte Weltordnung, es kam sowas wie erstmal Widerstand und Kämpfe, dieser 30-jährige Krieg, 1916, nicht, bis 1948. Es wäre, wenn der nicht der König, schwedische König Gustav Adolf, der auch hier gefallen ist, hier uns gerettet hätte, dann wären alle Protestanten ermordet und ausgelöscht. Ne? Das hat eigentlich Europa und Protestanten. Gott war wahrscheinlich auch dabei, das müssen wir sagen. So. Und dann haben wir schon jetzt, der Welt war geteilt, natürlich zwischen Protestanten und einige Zeit und Westen. Dann kam das 18. Jahrhundert zu Ende, Revolution, was wir vor kurzem auch studiert haben, Lektion, Französische Revolution. Ne? Und was brachte diese Revolution? Komplett neue Dinge. Ne? Also diese drei berühmten Worte, wie lauten die? Liberty, egal, Freiheit erstmal, dann Fraternität und Egalität. Gleich, alle Menschen sind gleich vom Gesetz, ne? Also wegen Rasse oder wegen Stand oder wegen Religion und Überzeugung. Freiheiten wurde gemacht. Juden bekamen auch alle Privilegien, die sie früher auch nicht hatten. Deswegen viele frische Geister haben sie das interessant gefunden, nicht? Nun ist die Frage, war das gemacht ganz einfach, um natürlich nur die Regierung zu stürzen oder die Ideologie war ein bisschen weitergehend? Die Ideologie würde weitergehen. Warum? Weil das Ganze geschah, die Politik geschieht nie im Öffentlichen. Das ist nur Ausführung hier, was die Parlamente, wenn Sie, wir sehen, wie viele tausend Leute kommen nach Davos, private Organisation, Politiker alles Couleurs und da wird in den Leviten gelesen, was zu tun ist, dann frage ich mich, wo sind Parlamente, nicht? Wo ist Bundestag? Wir denken, das sind die Orte, nicht, wo man Gesetze macht und Politik macht und so weiter. Scheint auch nicht so ganz zu sein. Und jetzt komme ich zurück zu der Revolution. Da haben wir in kurzer Zeit, nächstes Jahrhundert, sehr viele Revolutionen in Großstädten. Also, soweit ich mich gut erinnere, so 68, nicht? Und da versuchte man so was Ähnliches zu machen. Also komplett die alte Strukturen von Macht zu verdrängen, nämlich die katholische Kirche. Es wurden mindestens 6.000 Priester in die Französische Revolution umgebracht, katholische Priester, die den Widerstand leisteten. Ne? So, also man richtete sich gegen Kirchen, gegen Religion insgesamt. Man zwar nicht so ganz gegen Religion abgeneigt, aber man wollte nicht, dass sie Macht hat. Ne? Und weiter, da kamen neue Ideologien, aber die neue Aufklärungsideologie, Diderot, Voltaire und so weiter, die waren eigentlich, worum geht es? Geht es um gutes Christen oder ein guter Mensch sein? Es geht um Humanismus. Nicht? Das heißt, der neue Mensch soll entstehen und man meinte, wenn er gut informiert ist und gut gebildet, wird er ein guter Mensch. Ist es so? Macht man durch Bildung guten Menschen oder wird er nur raffinierter in dem, was er tut? Was wird benötigt, damit der Mensch ein guter Mensch ist, im Sinne Gottes? Erneuerung des Herzens. Erneuerung des Herzens und der Heilige Geist, der wirkt. Anders, durch Manipulation an den Menschen, durch entsprechende Information und entsprechende natürlich Indoktrination, der Mensch wird selten besser. Aber es wird so gedacht. Und seit dieser Zeit, gerade 19. Jahrhundert zu Ende, wir haben das 20. Jahrhundert, wo man meinte schon, jetzt ist die Zeit, die Welt komplett zu umarmen und neues System einführen, die dauerhaften Frieden sichert. Ne? Und jetzt, was kam hier damit? Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung aller Menschen, Freiheit, religiöse Freiheit, Toleranz, Trennung zwischen Staaten und Kirchen, freie Entscheidungen über Ausübung eigener Religion, Überzeugen und Praktiken. Ja. Für die, die nicht die okkulte Agenda der UNO oder Lissabon-Amsterdam-Verträge der Europäischen Union kennen. Wenn wir natürlich da ein bisschen tiefer reinschauen, das schauen wir, dass ganz andere Macht dahinten steckt. Das geht nicht nur um humane, gute Sätze. Zum Beispiel die über Jahre der Verlag, der für UNO alles publiziert hat, hieß Lucy Trust. Lucy Trust. Und das ist Abkürzung Vertraue Lucifer. Und keiner ganz einfach fand es schlecht. Da gab es spezielle schwarze Pyramide, wo man für Meditationen immer runtergehen konnte. Viele Publikationen, wenn man gründlich studiert, war voll okkult. Also wenn studieren wir hier was von UNO uns erwartet, das ist auch nicht viel besser. Vor allem diese ganze Gender-Ideologie, Menschen komplett anders denken sollen. Also die Gesetze des Kommunismus soll man einführen und diese Frieden, was sie bringen, ist eigentlich mehr Abhängigkeit und mehr Versklavung als das, was sie uns sagen. Jetzt würde ich ein paar Zitate hier bringen von Menschen, die wahrscheinlich Autorität besitzen, über alles zu reden. Also erstmal vielleicht über Aussage von den Spitzenjesuiten in Vatikan, Dr. Alberto Rivera, der sehr bekannt war und sehr interessante Sachen über Geheimnisse vom Vatikan erzählt hat. Er sagte, zwei Ideologien, zwei Systeme prallen aufeinander, um ein drittes, neues, ein Sieger herauskommen zu lassen. Das geht nach der Theorie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, deutscher Philosoph und Theologe aus Tübingen, katholischer Theologe, bekannt an Hegels Dialektik. These in Interaktion mit der Antithese löst neues Konzept und da was herauskommt, nämlich Synthese. Das heißt, wir haben erstmal Kommunismus am Anfang des 20. Jahrhunderts organisiert, weil das war hauptsächlich aus Amerika organisiert alles, also da hätte ich dann 2 Stunden dafür gebraucht. Dann andere Seite, der Kommunismus war nicht gut, da kam der Faschismus, sollte den Kommunismus bekämpfen und was daraus kam, war liberale Demokratie, ne? Was wir heute. Also das ist gerade nach diesem Prinzip hier. Ne? Als Resultat der neuen Weltordnung, und dann kamen schon erstmal diese ganzen Begriffe, als Resultat der neuen Weltordnung tauchen sehr gestärkt führende Rolle von UNO, erstmal Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg als Vorbereitung für die eine Weltregierung, nach dem Zweiten Weltkrieg sofort UNO, Vereinte Nationen hier, mit Abteilung der UNESCO und unter ihrem Patronat die ökumenische Bewegung der Kirche. Also wir sollen nicht denken, die kümmern sich nur um Politik und Religion ist da ihre Sache. Nein, nein, ich komme noch weiter dazu. Ja. Als der Universitätslehrer, internationaler tätig Theologe und Philosoph Martin Kobialka im Buch Ökumene und Weltregierung schreibt, die Endgemeinde wird massiven Verfolgungen ausgesetzt sein. Dies wird die Auswirkung der letzten globalen Weltdiktatur sein. Im Weltkirchenrat in Genf werden Pläne geschmiedet zu einer globalen Kontrolle der Menschheit auf dem religiösen Gebiet in Zusammenarbeit mit der UNO in New York und Genf zur Vorbereitung einer neuen Weltregierung. Wusstet ihr, dass in Amerika und speziell in New York bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, bis zum Anfang des Zweiten Weltkriegs hier sehr starke Unterstützung für Nazis und Hitler war? Und wo befand sich der Hauptstadt des internationalen Kommunismus bis zur Russischen Revolution 1917, vom 1847? In New York. Und wo ist die heutige neue Revolution, die UNO? In New York. Das ist alles an gleicher Stelle. Ne? Und eigentlich, dieser Staat ist auch die Macht des Geldes. Ne? Also wo, sagen wir, die Weltgeschichte, sagen wir, wenn es um Geld geht, hier natürlich dreht sich immer, das ist ein Wall Street, nicht? Und diese große Zentralbanken, Federal Reserve Bank und so weiter. Nicht? Also da ist alles da drin. Und was sagt uns die Bibel? Das war ein Tier, der kam aus der Erde. Da kam eine neue Macht. Da waren die zwei alten Mächte und jetzt kommt eine neue Macht. Jetzt interessant, weil scheint so, dass alle Systeme kommen aus einer Zentrale. Das ist interessant, ich lese euch hier zur Abschaffung der Demokratie kommunistische Regel. Und ist die Frage jetzt, wo finden wir sie? Verdirbt die Jugend, weckt ihr Interesse für Sex, zerstört ihre Urtümlichkeit, Männlichkeit, diskreditiert alle kirchlichen Glaubenserkenntnisse. Immer wahre Demokratie predigen, aber ergreift die Macht so schnell und so rücksichtslos wie möglich. Weiter. Regel für Revolution durch Säuberung der Regierung. Zerstört ihre Kreditwürdigkeit. Schafft Inflationsangst und Unzufriedenheit durch steigende Preise. Fördert Abtreibung, Homosexualität, Lesbentum, Okkultismus. Ist das irgendwo in China oder? Wo finden wir das bitte sehr? Finden wir es nicht heute vor die Tür? Das sind die aktuellsten Themen hier. Schaffe Vorwand mit dem Ziel, um die Waffen zu konfiszieren und das Volk damit hilflos zu machen. Was passiert, wenn der Kommunismus kommt? Das, was ein Plan der verschiedenen kommunistischen Distrikte Amerika helfen, sich zu zerstören. Was haben wir heute? Okkultismus in Amerika, wo man nur schaut. Und jetzt hier über diese Sache, da konnte man auch einen Vortrag halten eigentlich, wie man versucht, die Seele der jungen Menschen heute zu übernehmen. Aber es ist eine Gruppe, eine große Gruppe von sehr superreichen Milliardären eigentlich, kann man sagen, von sehr reichen Menschen, haben sich getroffen. Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah Winfrey. Vor 13 Jahren haben sich getroffen, etwa 2010, um Problem der Überbevölkerung zu sprechen und eine koordinierte Antwort auf das Problem des Bevölkerungswachstums zu planen. Sie betrachten diese Entwicklung als die größte Bedrohung der Menschheit. So, und welche Antwort haben Sie dann schnell gefunden? Impffriedhof, steht da raus, mit 36.000 Beispielen, ganz einfach, wie dem Mensch schlecht ging, die wurden natürlich beschädigt dadurch oder getötet hier so. Was glaubt ihr, aus welchem Jahr ist das Buch? 1912. Das bedeutet, vor 112 Jahren hatte man schon genaue Erkenntnis, was es ist. Aber heute angeblich wissen wir nicht. Das ist nur ein Beispiel, warum? Weil das passt zu dieser Pläne, was da damals gesprochen wurde. Deswegen zitiere ich das ganz einfach von dem, was da eigentlich so kam. Ein Jack McLean hier aus Phoenix, Arizona, im Jahre 1969 hat ein bestimmtes Interview im australischen Fernsehen gegeben. Also er war ein höchst dekorierter Polizist in Arizona. Er wurde mehr gegen die Bevölkerung gesetzt, um ein korruptes System zu schützen. Er stellte fest, dass die Elite benutzt das Polizeisystem, um Kriminelle zu schützen und Oppositionelle zu liquidieren, also politische Exekution hier Form. Und er hat auf folgende Fragen hier so geantwortet. Sie werden wahrscheinlich in Deutschland afrikanische Soldaten stationiert haben, wir in Australien die türkische und so weiter, so wie die blauen Helme heute. Wie wird es mit der Weltwährung aussehen? Welche Währung bekommen wir? Die Weltwährung wird bargeldlos werden. Wir werden mit Smartkarten arbeiten und jeder Pfennig, wenn wir ausgeben, wird registriert. Eine Weltreligion. Es gibt nur den einen Gott. Manche Menschen meinen, eine Weltreligion wäre ganz vernünftig. Sie müssen wissen, dass diese Eliten keine Moral besitzen. Sie sind weder christlich noch islamisch. Sie stellen Gott und Satan gleich. Eine Kultur. Was wird dann aus den multikulturellen gesellschaftlichen Ideen geworden? Ja, wenn die Grenzen und Nationen verschwinden, verschwinden auch die Kulturen. Eine monokulturelle Gesellschaft, wo Menschen eine Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, zu einer Nation zu gehören. Dieses Gefühl verlieren sie. Eine Mischkultur, damit wird die leichter zu kontrollieren. Die wird Besitz weggenommen. Es wird wahrscheinlich nicht weggenommen, es wird nicht toleriert, sondern es wird durch extrem hohe Gebühren, so wie Müll, Wasser, Abwasser, hohe Steuer, sehr schwer den Besitz oder die Häuser zu halten. Sie sagen, alle Menschen werden nummeriert und alle Dateien werden in ein Zentralcomputersystem eingetragen. Ja, jeder Mensch wird registriert und alle werden in einem Zentralcomputersystem eingespeichert. Jeder Mensch bekommt eine Nummer zugewiesen, bestehend auch aus 18 Zahlen, Weltzentralcomputer. Allerdings, die Technologie für Chips, Mikrochips unter der Haut besteht schon. In Schweden und Großbritannien mindestens 6000 Menschen würden diese Chips schon implantiert haben. Die ersten Versuchsmenschen tragen diese Mikrochips tatsächlich unter der Haut. Wenn dieses alles eintritt, werden wir einen Weltfrieden haben? Wenn den Menschen bewusst wäre, wie die Sklaven gehalten werden, hätten wir sofort einen Bürgerkrieg. Eine Weltregierung bedeutet kein Weltfrieden. Und das ist, wovon ich gesprochen habe, dass es der Weltfrieden, was die Menschen meinen zu machen, ist eigentlich kein Weltfrieden. Hier ist ein scharfer Analytiker in diesem Fokus von März 2015, schreibt ein israelischer Militärhistoriker und Theoretiker. Er schreibt, eine neue Weltordnung sei im Entstehen, sagte US-Präsident George Bush Senior, als der Kalte Krieg endete und die Sowjetunion mit zerbrochenen Gliedern auf dem Boden lag. Das Ende der Geschichte sei gekommen, verkündete etwa zu gleicher Zeit der bekannte Politikwissenschaftler Francis Fukuyama. Er sprach von liberaler Demokratie, was ich schon gesagt habe, das kam aus diesen zwei Systemen, Faschismus, Kommunismus, was aufeinander prallten. Weiter schreibt er, jegliche kulturellen Relikten würden sie den Garaus machen, würden sie noch einmal. Jeglichen kulturellen Relikten würden sie den Graus machen, die Welt globalisieren und sie für die liberale Demokratie sichern. Und noch besser, weil jeder wusste, dass Demokratien niemals, niemals gegeneinander kämpfen, das wäre schön, ne? Also wenn sie das einführen, da wäre ewiger Frieden. Würde sie bald auch keine Kriege mehr geben. Die neue Weltordnung, schreibt Fukuyama, konnte vielleicht ein wenig langweilig werden. Doch das schien wie ein niedriger Preis für die Segnungen von Frieden und hoffentlich stetig zunehmender Wohlstand für alle. Ein Vierteljahrhundert später sind die meisten dieser Träume ausgeträumt und es ist nur deutlich geworden, dass wir damit naiv waren. Welt wurde nicht von den Ideologien beherrscht, die nur wenige Menschen interessant finden und verstehen, sondern von Identitäten geprägt, von Geschichte, Sprache, Kultur, Tradition und am wichtigsten Religion. Manifestieren sich unterschiedliche Identitäten in Form von unterschiedlichen Ansichten über das Verhältnis zu Gott und Menschen, Individuum und Gruppe, Bürger und Staat, Eltern und Kinder, Frau und Mann, sowie unterschiedliche Ansichten über die relative Bedeutung von Rechten und Pflichten, Freiheit und Herrschaft, Gleichheit und Hierarchie. Diese Unterschiede, so erklärte Huntington, sind über Jahrhunderte entstanden, sie werden nicht so bald verschwinden. Und dann weiter schreibt er hier, nach Zahlen der Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut waren die Ausgaben 2012 real gerechnet höher als auf dem Punkt am Ende des Kalten Krieges. Also das bedeutet, Rüstung geht weit auf. Kurz gesagt, die Welt steckt im Chaos. Beispiele dafür sind Umweltverschmutzung, globale Erwärmung sowie Engpässe bei Wasser, Energie, Rohstoffen, ganz zu schweigen von Asteroiden, die auf die Erde einschlagen können. Auf diese Probleme, so fürchten viele Menschen, können in naher Zukunft leicht zu weiteren Kriegen führen. Aber ist das Chaos wirklich schlimmer als früher? Immer wenn das Chaos besonders heftig war, dachten viele Menschen, das Ende der Welt stehe bevor. So kam es nicht. Zu verleugnen, dass die Welt heute voller Kriege, Tod, Schrecken und Hunger ist, wäre dumm und kontraproduktiv. Und natürlich sollen wir dagegen alles tun, was in unserer Macht steht. Wir sollen den Hungernden zu essen geben, den Kranken helfen und, wenn es absolut nötig ist, das Böse bekämpfen. Also am Ende sieht es so aus, als ob da ein guter Krieg wäre. Ne? Also das, was Sie sagen, ganz einfach, ist alles schon richtig. Was Sie wollen, ist die Frage, ist der Weg, den Sie gehen hier, was Sie alles vorbereiten. Ist es richtig? Ich sage es absolut nicht. Peter Sutherland, das ist ein Sondergesandter der UNO für Migrationsgeschichte, schreibt so: Ich will die Regierungen bitten, zusammenzuarbeiten und zu erkennen, dass die Souveränität eine Illusion ist, dass Grenzen veraltet sind. Dazu gehört zu begreifen, dass alte Parolen und Erinnerungen vom eigenen Land zu begraben sind und wir uns alle als eine Menschheit sehen sollen. Nationale Souveränität ist eine Illusion, eine Schibolett, die beseitigt werden muss. Nationale Souveränität und Homogenität sollen untergraben werden. Die EU sollte ihr Bestes tun, um Mitgliedsländer durch Zwangswanderung zu untergraben. Jetzt Zitate. Charles de Gaulle, der ehemalige Präsident Frankreichs, auf den gab es 49 Attentate. Nur gute Geheimnis konnte ihn retten. Nationen müssen sich unter eine Weltregierung vereinen oder verschwinden. Robert Müller, UNO-Vizesekretär, Franzose, Jesuit, vor 40 Jahren. Ich wünsche mir nicht nur eine Weltregierung und zwar so schnell wie möglich, aber auch eine Weltreligion und einen Führer. Und was sagt die Bibel? Die werden sich einig und sie werden die Macht geben wir? dem Tier wieder. Ne? So, Gerhard Wisniewski, ein freier Publizist, Schriftsteller und Journalist. Die Weltpolitik oder Weltpolitiker werden mit pazifistischen Parolen perfumiert. Nicht mehr Politik des Flächenbombardements, sondern eine andere Form, Soft Power, über Weltgemeinschaftsorganisation mit Hilfe aber Betäubungsmittel. Edward Snowden, der bekannte Whistleblower, im Gespräch mit dem Direktor von CIA. Es geht nicht um Terrorismus und Sicherheit, es geht um Wirtschafts- und Gemeinschaft und Gesellschaftskontrolle. Geheimhaltung sorgt für Sicherheit und Sicherheit sorgt für Sieg. Die Menschheit kann dagegen nichts tun, weil es schon steht, das gemachte Gebäude der Tyrannei. Also wenn wir reden, ich habe auch hatte Möglichkeit mit den Menschen sprechen, mal mit dem Berater von mehreren Präsidenten, ein Freund von mir war Berater vom polnischen Premierminister, also ich hatte schon ein paar Mal Möglichkeiten auf der hohen Ebene privat was zu bekommen. Offiziell bekommen sie dann keine vernünftige Antwort. Nicht? Eigentlich, sie schützen sich und da werden sie nicht reden. Aber sobald man sich besser kennt, nicht, und vertrauen sie einem natürlich, dann zeigen sie, dass es natürlich das, was ich jetzt gerade geredet habe, sie sind voll dabei und ist ihnen auch bewusst und sind auch besorgt hier, wie das Ganze ausgeht. Es ist noch zu den ganzen Sachen, was passiert so in der sozialen und politischen Welt, eine andere Sache jetzt. Wir schauen jetzt mal, haben wir zwei Kriege, und da schauen wir auf Israel, weil das viele behaupten, daraus könnte was Großes entstehen, was, sagen wir, die Entstehung einer Weltregierung, zur Entstehung der Weltregierung führen konnte. Sind Juden oder Israelis interessiert, einen Messias zu haben, der die Welt regiert, so wie denn nach alten Prophetien, was wir lesen, da die Altpropheten, was sie versprochen haben? Sind sie interessiert? Gewaltig. Ich kenne nur einen Unterschied, was hier nicht vom kommt. Sie haben schon mehrere Propheten. Da sind manche Rabbiner, die dann werden erklärt zu Messias. Natürlich, sie haben schon versucht, fast den Trump zu Messias zu erklären, nicht? Und alles ist vorbereitet eigentlich. Sie haben Trump als John Johannes der Täufer genannt. Ne? Und sie haben schon herausgefunden, dass er aus der Blutlinie ist, hier sagen wir von den Juden auch. Und sie sind natürlich voll dabei, hier um den Tempel aufzubauen. Und dann ist die ganz einfach, die Opfer sind schon vorbereitet und die Zeit, diese 70 Jahre, was wird interpretiert, die 70 Jahre Gefangenschaft des Juden, was da stattgefunden hat zu Zeiten Daniels, ne, und Ezekiels, diese Zeit ist eigentlich aus der Zeit, als Israel zurück nach Palästina kam. Das heißt, vom 1948, wo wurde Stadt Israel ausgerufen, bis 2018 sind schon 70 Jahre, diese Sklave ist beendet, so wird interpretiert. Und jetzt muss neues Messias kommen und die Welt wird regieren von Israel. Und welche Interesse hat Rom? Also Justizministerium der neuen Weltregierung soll in Israel sein. Und einige Stimmen, die ich schon mehrmals gelesen habe, behaupten eigentlich, der Hauptrichter der Welt, wer soll sein? Der Papst. Deswegen, die ganze Zeit, Papst hält, sagen wir, ein Gebäude und ein Fuß hier in Israel. Das ist eigentlich immer, bleibt im Kontakt. Kontakt ist auch mit dem Islam. Ständig, jeden Monat. Päpstliche Nunziusse fahren nach Teheran und Kairo und dann die Mullahs gehen nach Vatikan. Es wird wenig berichtet. Man müsste die vatikanische Presse lesen, um das zu finden. Also auf jeden Fall, es ist viel passiert. Und wenn wir das alles so betrachten hier, wenn Sie wollen, vielleicht in einem oder zwei Jahren noch auch Geld abschaffen, da die Ereignisse, und wenn der Trump jetzt gewählt werden würde, und er hat eine Ansammlung von vielen protestantischen Führern, auch die Katholiken hier dabei gehabt und er sagte, ihr werdet Macht bekommen wie noch nie. Also, dann denke ich mir, wie viel Zeit haben wir noch? Ein Jahr, zwei, drei Jahre, ich weiß nicht. Vielleicht fünf oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall sieht alles aus, versuchen Sie das Ganze abzuschließen. Und natürlich, der Papst ist voll dabei bei dieser neue Weltregierung. Wir wissen schon, eigentlich viele Päpste haben dieses Thema angesprochen und riefen da die Menschheit hier, sich der neue Weltregierung zu unterordnen und UNO zu akzeptieren und, und. Johannes Paul II., der polnische Papst, eigentlich, der behauptete zu seiner Lebenszeit, bis zum 2000 wird das alles schon geschehen. Deswegen machte er so viele Reisen durch die Welt. Er war nicht ganz einfach, weil sie unruhige Seele war, ganz einfach, er hatte einen Auftrag, natürlich die ganze Welt zu mobilisieren, damit man unter eine Weltregierung kommt. Warum? Weil die Kirche weiß, welche Rolle wird sie da auch spielen dabei, nicht? Und hier denke ich mir, sind ganz andere Mächte da hinten, die eigentlich da wirken. Und es geht darum, wenn wir das alles beobachten, die ganze Entwicklung in die Welt. Da werden natürlich zig andere Themen noch rein, aber die Zeit ist jetzt zu kurz. Wie steht unsere Gemeinde zu diesen Themen, weil wir müssen uns positionieren. Es, manchmal wird verlangt von uns, nicht? Also offizielle Farbe zu bekennen, nicht? Was meinst du dazu? Bist du, wenn gerade man eine Stelle haben will, die natürlich nicht die unterste Stelle ist, dann im Interview wird man über diese ganzen Sachen gefragt, hier, wie steht man dazu, ne? Und ich denke, es mir wäre nicht schlecht, wenn wir auch als Gemeinde Augen offen halten und immer zur Wahrheit stehen. Egal, ob die Wahrheit bequem ist oder nicht. So wie Jesus sagte. Also ich bin die Wahrheit und hier brauchen wir nicht zu relativieren. Das, was nach unserer Erkenntnis ist, gut oder böse, sollen wir tun oder meiden. Ne? Und wenn das so wäre, natürlich, das wäre auch keine Aufspaltung in der Kirche und hätten wir auch nicht die Probleme hier konservativ-liberal, ne? Hätten wir auch nicht so viele Austreter, da wäre natürlich Zusammenhalt und Liebe ganz deutlich zu sehen. Wir wissen nicht, warum Jesus nicht gekommen ist, also nach allen Aussagen könnte schon zu der Endzeit, also zu Ende des 19. Jahrhunderts stattfinden. Ne? Aber verhindert das die fehlende Einheit der Gemeinschaft, der Kirche und vor allem der Führung? Und wenn wir beobachten, welche Gemeinden, welche Kirchen sich stark entwickeln und haben Zuwachs, auch von jungen Menschen, wo ist die Jugend heute hier? Die ganze Jugend. Jugend wird hier bearbeitet und natürlich durch dieses Propaganda natürlich und diese sogenannte Freiheiten und alles natürlich wird so weit abgeführt, dass das Interesse für Religion sehr, sehr gering ist. Ne? Hoffen wir, vielleicht ändert sich, aber im Augenblick sieht es nicht gut aus. Wir als Kirche, immer stehen wir für Gott, für Heilige Schrift. Was sagte Jesus hier? Wer gibt Zeugnis über mich? Nicht ich selbst, sagte das Zeugnis, wo jemand selbst über sich redet, obwohl hätte die Macht. Aber er stand da als Menschensohn und er sagte, wer zeugt über mich? Erstmal der Vater, dann Johannes der Täufer, der galt als heiliger Mensch damals, als Prophet und die Heilige Schrift. Sagte, wenn ihr dann das Ganze studiert, nicht, da werdet ihr sehen. Und der Vater hat es auch, wann das bekräftigt, also der Vater hat sich gemeldet, wann? Bei der Taufe, ja? Sagte, hier ist mein geliebter Sohn, an den sollt ihr hören. Ne? Und dann, wann noch? An dem Berg der Verklärung, ne, als die Apostel da waren. Und Ellen White schreibt, das ist eine von den wenig bekannten Zitaten, der Vater kam, als Jesus im Grab lag und er auferstehen werden müsste. Und er marschierte mit schweren Schritten mit den Engeln rumherum. Die Soldaten konnten sich überhaupt nicht bewegen, natürlich. Und das war, dieser Moment war so wichtig, dass der Vater sogar auf die Erde gekommen ist. Also Zeugnis vom Vater war auch dabei, um zu bestätigen, dass natürlich alles, was Jesus Christus sagte, war wahr. Und jetzt ist die Frage, sollen wir mehr Unterschiede der christlichen Glauben betonen oder mehr die Gemeinsamkeiten? Eigentümlichkeit der Gemeinde, Separation oder sollen wir zusammenarbeiten? Wenn wir Gott hören, sagt er, raus, geh raus, mein Volk, was meint er? Inklusion oder Exklusion? Was brauchen wir? Schöne Zusammenarbeit, sinnvolle Zusammenarbeit mit anderen Religionen, natürlich auch politisch mit den Staatsbehörden und so weiter, das ist alles gut. Das ist auch gutes Zeugnis, nicht? Denn Menschen zeigen, wir sind Christen da, wir engagieren uns, wir sind für das Gute. Aber wir wissen, wenn es bestimmte Sachen kommen, die von uns verlangt werden, die widersprechen dem, was die Schriften uns sagen, und da werden von uns verlangen, natürlich Kompromisse gegen Gott zu machen und Loyalität bereit zu verlassen, da wissen wir uns, dass unsere Position sein soll hier bis dahin und kein Schritt weiter. Soll's, kann es sein, wenn Jesus kommt, ich kenne euch nicht. Als wenn viele behaupten, hier, wir haben in deinem Namen alles Mögliche gemacht, ne? Also besser geht nicht. Und Jesus sagt, euch kenne ich nicht. Mein Wunsch wäre, wenn wir dann natürlich das Ganze sehen, was es bedrückend ist, wir sollen nicht natürlich Angst bekommen und bekümmert sein und natürlich im Zweifel hier verfallen. Köpfe hoch, weil sagte Jesus, was? Das Ende ist nah. Und ich komme aber richtig bald. Und wenn ihr die alle Sachen seht, deswegen muss man die Sache sehen, wenn man sie nicht darüber nicht sich informiert, da sieht man die Sache nicht, das ist alles, versucht man mit Gewalt zum Ende zu bringen. Und die Bibel sagt, die werden sich für kurze Zeit einig. Aber ist die Frage, die Kirche soll in diesem Moment großes Zeugnis geben, große Erweckung, als letztes Zeugnis für die Welt. Und der Rest ist schon Gottes Sache, unsere Nicht-Sache. Aber, dass wir Kraft bekommen dafür, um sich für Gott 120 zu setzen, für unsere Identität, für unsere Lehren, für das, was wir wissen, wovon wir überzeugt sind, dass es richtig ist, müssen wir beten, dass Gott uns Glauben, Kraft schenkt und den Heiligen Geist, der natürlich uns Mut gibt, wenn die Situation so schlimm wird. Ich konnte euch viel lesen, irgendwann ein anderes Mal aus Australien haben Geschwister unsere geschrieben, ganz einfach in der Pandemiezeit natürlich. Sie sagten, sie konnten das Land nicht erkennen. Sie waren der Masse versklavt, der Masse terrorisiert. Und was da passierte, sagten wir konnten uns nicht vorstellen, was aus diesem freien Land passieren konnte. Ich lebte da auch 4 Jahre und ich weiß natürlich, was für ein fantastisches Land war da hier, nicht? Keine Kontrolle, keine Pässe, keine Meldung, Autos, Wohnungen überall offen und frei und so weiter. Und da kann man sich in Hand umdrehen. Deswegen kein Vertrauen in die Demokratie. Das ist alles, was Menschen machen, sind Versuche, manchmal ganz schwache Versuche. Wenn wir an Gott hier glauben und glauben der Prophetie und seinem Wort, da werden wir uns bestimmt nicht irren. Das wäre mein Wunsch und mein Wort für heute. Amen.